Hallo miteinander. Nikolai Lieskow stellt seine Erzählung Der Wachtposten von 1887 eingangs wie folgt vor. Es handelt sich um eine teils historische, teils höfische Anekdote, die die Sitten und geistigen Strömungen der interessanten Epoche der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts charakterisiert. Die Erzählung beruht auf Wahrheit. Juristisch geht es um ein Gebot des damals geltenden Rechts, das aber grundlegenden menschlichen Werten widerspricht. In der traditionellen Rechtslehre wird dieser Konflikt als ein solcher zwischen Recht und Gerechtigkeit abgehandelt. Wir werden sehen, dass er in dieser Form im modernen Rechts- und Verfassungsstaat gar nicht mehr besteht. Die Erzählung spielt in St. Petersburg Anfang Januar 1839. Der Soldat Postnikow war als einer der Wachtposten vor dem Winterpalais, dem Sitz des Zaren, eingeteilt. Mitten in der Nacht hörte er plötzlich verzweifelte Hilferufe. Ein Mann war auf dem Eis des Flusses Neva eingebrochen und kämpfte gegen das Ertrinken. Da stürzte Postnikow in große Gewissensnöte. Es gab die dienstliche Vorschrift, dass der Wachtposten unter keinen Umständen sein Schilderhäuschen verlassen durfte. Bei einem Verstoß hiergegen drohten Spießrutenlaufen, Zwangsarbeit oder sogar der Tod durch Erschießen. Postnikow war ein kluger und guter Soldat mit klarem Verstand, wie es heißt, und blieb daher zunächst an seinem Platz. Aber er war auch ein empfindsamer und mitleidiger Mensch. Und nach einiger Zeit ertrug er das Schreien, Stöhnen und Gurgeln nicht mehr. Er verließ seinen Platz und rettete den Mann, indem er ihn aufs Eis und ans Ufer zog. In dem Moment kam ein Offizier, wie es heißt, ein sehr dreister Mensch, hinzu. Er lud den Geretteten in seinen Schlitten, fuhr mit ihm zur Polizeiwache und gab zu Protokoll, dass er ihn unter Lebensgefahr gerettet habe, weil er nämlich gern eine Rettungsmedaille erhalten wollte. Wegen der trockenen Kleidung des Offiziers schöpfte der Polizeivorsteher Verdacht und zog weitere Erkundigungen ein. Postnikow war sogleich nach dem Vorfall in sein Schilderhäuschen zurückgekehrt. Inzwischen war das Ereignis auch zur Kenntnis des wachhabenden Offiziers, des Hauptmanns Miller, eines Manns mit sogenannten humanen Neigungen gelangt. Der löste Postnikow von seinem Posten ab und informierte seinen Bataillonskommandeur. Der wiederum wird als nicht herzlos, aber in erster Linie als eingefleischter alter Soldat und äußerst streng charakterisiert. Es ging nun darum zu verhindern, dass der Vorfall dem Zaren bekannt würde, weil dann alle Vorgesetzten vom Kompanieführer bis zum Regimentskommandeur die größten Unannehmlichkeiten haben würden. Jedenfalls würde es ihrer Karriere schaden, disziplinlose Leute unter sich zu haben. Der Bataillonskommandeur ließ Postnikow, der sich im Verhör gleich schuldig bekannte, verhaften und in die Arrestzelle der Kaserne bringen. Um einem zu erwartenden Bericht des Polizeivorstehers oder des dreisten Offiziers zuvorzukommen, begab sich der Bataillonskommandeur in der bereits angebrochenen fünften Morgenstunde zum Polizeipräsidenten, der jeden Morgen den Zaren über die Sicherheitslage zu unterrichten hatte. Dem Polizeipräsidenten kam es vor allem darauf an, den Zorn des Zaren zu vermeiden. auf den Bericht des Bataillonskommandeurs hin ließ er den Polizeivorsteher, den Offizier und den Geretteten zu sich kommen. Obwohl der Polizeivorsteher ihm im Zwiegespräch seine Zweifel daran mitgeteilt hatte, dass der Offizier tatsächlich der Retter gewesen sei, ließ er sich beim Verhör des Geretteten von diesem versichern, dass er seinen Retter wegen der Dunkelheit und seines Zustands nicht habe erkennen können. Daraufhin sagte ihm der Polizeipräsident, er solle für den Offizier als seinen Lebensretter aus Dankbarkeit beten und entließ ihn ebenso wie den Polizeivorsteher. Denn wenn der Offizier der Retter war, konnte Postnikow es nicht gewesen sein und dann auch seinen Platz nicht verlassen haben. Der Polizeipräsident versicherte sich noch, dass der Bataillonskommandeur noch nicht beim einflussreichen Großfürsten, dem Sohn des Zaren, gewesen sei und machte sich noch einen kleinen Spaß daraus, dass er dem Bataillonskommandeur vorhielt, doch vorher etwas anderes gesagt zu haben. Wohin mit den Worten, nun ja, ist ja gleich, entließ. Dem Offizier wurde noch am selben Tag die Rettungsmedaille überreicht. Der Bataillonskommandeur war glücklich darüber, dass das befürchtete Gewitter abgewendet war und bewunderte die Gewandtheit und den Takt des Polizeipräsidenten, meinte aber nun auch seinerseits, die Angelegenheit taktvoll beenden zu müssen. Hauptmann Miller war darüber hoch erfreut, weil er dachte, Postnikow würde begnadigt. Aber der Bataillonskommandeur befahl ihm demgegenüber, Postnikow vor versammelter Mannschaft mit 200 Rutenhieben zu bestrafen und rügte ihn wegen seiner, eines Offiziers, unwürdigen Weichheit. Denn das tatsächlich begangene Dienstvergehen würde nach der rechtlich vorgesehenen und gebotenen Strafe verlangen. Taktvoll war das, weil der Bataillonskommandeur sich auf eine disziplinarische Maßnahme beschränkte und nicht das Kriegsgericht anrief. Nachdem jedoch das Dienstliche ordnungsgemäß erledigt worden war, besuchte der Bataillonskommandeur Postnikow im Lazarett und ließ ihm sogar als Geschenk Zucker und Tee mitbringen. Der dankte ihm sehr für die väterliche Gnade, denn er hatte sich auf Schlimmeres gefasst gemacht. 200 Rutenhiebe waren für die damalige harte Zeit nicht viel im Vergleich zu den Strafen, die das Kriegsgericht verhängte. Und eine solche Strafe hätte Postnikow erwartet, wenn nicht zu seinem Glück die erwähnten kühnen, taktvollen Manipulationen vorgenommen worden wären. Am Ende der Erzählung wird offenbar, dass auch dem Bataillonskommandeur bei seiner Lösung des Problems des Konflikts, also bei Lösung des Problems des Konflikts zwischen dem geltenden Recht und dem grundlegenden menschlichen Wert des Lebensschutzes, nicht ganz wohl war. Dem Erzbischof berichtete er wahrheitsgetreu über den Vorfall und sagte, mich beunruhigt vor allem, dass ich den Soldaten strafen musste, der, wenn er sich auch gegen seine Dienstpflicht verging, das Klappern des Rosenkranzes und das gleichmäßige Murmeln des Erzbischofs unterbrach ihn. Nie darf eine Dienstpflicht verletzt werden. Ja, aber er vollbrachte die Tat aus Großmut und das Mitlaut, gegen das er angekämpft hatte, und gefährdete sein eigenes Leben, denn er begriff, dass er sich selbst vernichtete, wenn er den Fremden rettete. Das ist ein hohes, heiliges Gefühl. Was heilig ist, weiß nur der Allmächtige. Die körperliche Züchtigung eines einfachen Mannes kann sich aber nie vernichtend auswirken und widerspricht weder dem Brauch noch dem Geist der Heiligen Schrift. Die Rute auf dem groben Leib lässt sich viel leichter ertragen als feine Seelenqual. Folglich hat die Gerechtigkeit durch sie nicht gelitten. Ganz zum Schluss nennt Leskow das Verhalten des Wachtpostens eine heilige Liebestat. Heißt das also, dass ein moralisch richtiges Verhalten gleichwohl vom Staat bestraft werden soll? Ein Rechtsphilosoph hat die Erzählung als eine Illustration des klassischen Widerspruchs zwischen Rechtssicherheit und materialer Gerechtigkeit gedeutet. Die Gerechtigkeit verlangt in diesem Fall, dass der Ertrinkende gerettet wird, juristisch gesprochen, dass der Schutz des Lebens Vorrang vor der Dienstvorschrift hat, die die Rettung des Lebens des Ertrinkenden verhindert. Die Gerechtigkeit kann auch als moralisches Gebot der Humanität bezeichnet werden. Der Konflikt zwischen Rechtssicherheit und materialer Gerechtigkeit ist im christlichen Abendland durch das von Gott stammende Naturrecht als oberste Rechtsquelle gelöst worden. Es enthielt die Prinzipien des richtigen Handelns, die von Gott den Menschen eingegeben sind, namentlich die biblischen 10 Gebote, aber auch grundlegende Rechtsprinzipien wie die von Aristoteles aufgestellten Formen der verteilenden und ausgleichenden Gerechtigkeit und damit auch die Gleichheitsforderung. Allerdings findet sich der Lebensschutz in den 10 Geboten nur im 6. Gebot, du sollst nicht morden. Das ist kein umfassender Lebensschutz. Die Aufklärung hat das rationalistische Naturrecht hervorgebracht, indem, plakativ gesprochen, die Rolle Gottes durch die Ratio, das heißt die Vernunft, ersetzt wurde, weshalb man es auch als Vernunftrecht bezeichnet. Wie das christliche Naturrecht des Mittelalters war es oberste Rechtsquelle und galt orts- und zeitunabhängig für alle Menschen, das ist die Universalität. Es begründete sich dagegen nicht mehr religiös, sondern weltlich, das ist die Säkularität. Folgte also nicht dem Glauben, sondern der Vernunft und der Wissenschaft. Das ist die Rationalität. Zur obersten und allgemein geltenden Rechtsgrundlage avancierten die Menschenrechte. Sie waren die dem Menschen innewohnenden Rechte. Unalienable Rights hieß es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776. Droit naturel, inalienable et sacré. In der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789. Dieses Innewohnen wird im Deutschen meistens mit dem Adjektiv unveräußerlich übersetzt. Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, muss auch sein Leben geschützt werden. Folgerichtig nennt die amerikanische Unabhängigkeitserklärung unter den unveräußerlichen Menschenrechten an erster Stelle Life. Mit der Schaffung von Verfassungen mit Grundrechtskatalogen im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts verfestigte sich die Höchstrangigkeit zur Justiziabilität, das heißt, zur gerichtlichen und juristischen Durchsetzbarkeit. Ich habe jetzt schon angedeutet, in welcher Weise ich den in der Erzählung illustrierten Fall aus heutiger Sicht lösen würde. Der Rechtsphilosoph geht einen anderen Weg. Er will ja das Gute des schlechten Rechts zeigen. Das schlechte Recht ist die Dienstvorschrift, dass der Wachtposten unter keinen Umständen sein Schilderhäuschen verlassen durfte. Das Gute ist in dieser Vorstellung die Rechtssicherheit, der das Recht als solches dient, unabhängig davon, ob sein konkreter Inhalt als gut oder schlecht bewertet wird. Er schreibt, allein die Faktizität der Norm, des Befehls selbst, reicht aus, um so etwas wie Unverbrüchlichkeit und Sicherheit heraufzubeschwören. Es lässt eine eigene Gewichtung entstehen, denn die Vorstellung, dass die Durchsetzung des Gesetzes oder des Befehls durch die Macht des Staates gesichert ist, bedeutet an sich schon einen Wert, unabhängig davon, wie sie inhaltlich zu beurteilen sind. Es sei dies Ausdruck der ureigenen Funktion des Rechts im Interesse einer auskömmlichen Koexistenz der menschlichen Gemeinschaft, Frieden zu schaffen und zu wahren. Hierin liegt grundsätzlich auch die Rechtfertigung für die Forderung nach Rechtsgehorsam. Recht kann seine Aufgabe, das Zusammenleben der Menschen zu ordnen und zu steuern, nicht erfüllen, wenn es nicht befolgt wird. In der Tat ist die Rechtssicherheit ein in der rechtsstaatlichen Tradition verankertes Prinzip. Es wird charakterisiert als Interesse an der Fortdauer und Verlässlichkeit einmal begründeter Rechtslagen. Dieses Interesse hat zum einen der Bürger, und das nennen wir dann Vertrauensschutz. Rechtssicherheit ist aber auch ein Interesse des Staates an der Dauerhaftigkeit und Stetigkeit seiner Rechtsordnung, am Rechtsfrieden und an der Klarheit der Rechtslage. Rechtssicherheit und subjektiv gewendet Vertrauensschutz sind aber, wie gesagt, nur Prinzipien. Sie müssen für ganz unterschiedliche tatsächliche und rechtliche Konstellationen konkretisiert werden und geraten dabei unweigerlich mit entgegengesetzten Interessen und Rechten in Konflikt. Daraus folgen Beschränkungen und Durchbrechungen der Prinzipien. Das lässt sich gut an der Frage der Rückwirkung von Gesetzen zeigen. Die Rückwirkung von Strafgesetzen ist verfassungsrechtlich verboten. Ausnahmslos gilt das aber nur im Strafrecht. In anderen Rechtsgebieten wird unterschieden. Echte Rückwirkung als Eingriff in Tatbestände, die in der Vergangenheit bereits abgewickelt sind, die ist grundsätzlich verboten, aber in einer Reihe von Fällen dann doch nicht, nämlich wenn das Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage sachlich nicht gerechtfertigt wäre. Auf der anderen Seite ist unechte Rückwirkung die Einwirkung auf gegenwärtige, noch nicht in der Vergangenheit abgeschlossene Tatbestände. Sie ist grundsätzlich erlaubt, aber dann eben doch auch wieder nicht, wenn das Vertrauen auf die Sicherheit der bestehenden Rechtslage das gesetzgeberische Interesse an der Rechtsänderung überwiegt. Das Beispiel zeigt, dass die Formeln von Rechtssicherheit und materialer Gerechtigkeit zu abstrakt sind, um unmittelbar daraus konkrete Rechtsfolgen abzuleiten. Demgegenüber will der genannte Rechtsphilosoph den in der Erzählung behandelten Widerspruch zwischen Rechtssicherheit in Gestalt des militärischen Befehls und der Dienstvorschrift und materialer Gerechtigkeit in Gestalt der Menschenliebe bzw. des Schutzes des Lebens durch Lebensrettung mit der sogenannten Radbruchschen Formel lösen. In seinem Buch Rechtsphilosophie schrieb Gustav Radbruch, Reichsjustizminister in der Weimarer Republik und erster Nachkriegsdekan der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg, der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist. Es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Das nennt man die Radbruchsche Formel. Ein solcher Fall sei im Wachtposten gegeben, denn der Bruch der Dienstvorschrift durch Postnikow wird mit den Worten beschrieben: Er ertrug es nicht länger und verließ seinen Platz, sei also im Sinn der Formel unerträglich. Gustav Radbruch hat diese Formel 1946 in Ansehung der ungeheuerlichen Verbrechen in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur entwickelt, um den Einwand zu entkräften, diese Taten seien vom nationalsozialistischen Recht gedeckt gewesen. Der Bundesgerichtshof hat sich in mehreren Entscheidungen in den 1950er Jahren auf die Radbruchsche Formel gestützt, nicht aber das Bundesverfassungsgericht. Eine erneute Aktualität erlangte diese Radbruchsche Formel nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 im Rahmen der sogenannten Mauerschützenprozesse. Hierbei ging es um die Strafbarkeit ehemaliger DDR-Grenzsoldaten, die im Rahmen der Ausübung ihres Dienstes an der innerdeutschen Grenze DDR-Staatsbürger auf der Flucht von der DDR in die Bundesrepublik erschossen hatten. Der Schusswaffeneinsatz gegen DDR-Flüchtlinge war nach dem Grenzgesetz der DDR gerechtfertigt und daher auch nicht strafbar. Gleichwohl hat die Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland diese sogenannten Mauerschützen wegen Totschlags bestraft, also nach 1990. Sie hat sich aber nicht mehr entscheidend auf die Radbruchsche Formel gestützt, sondern darauf, dass das Recht der DDR, unter anderem mit diesem Grenzgesetz, die in der Völkerrechtsgemeinschaft allgemein anerkannten Menschenrechte in schwerwiegender Weise missachtet habe. Diesen Gesichtspunkt der Menschenrechte hatte auch schon Radbruch angesprochen. Ihre jahrhundertelange Entwicklung habe zumindest einen Kernbestand an Rechten herausgestellt, die dem staatlichen Recht vorgingen. Diese Problematik will ich hier nicht weiter vertiefen, denn sie betrifft Konflikte zwischen gleichrangigen Rechtsnormen in verschiedenen Rechtsordnungen, also nationalsozialistische bzw. DDR-Gesetze, kontra bundesdeutsche bzw. gesamtdeutsche Strafgesetze. Im Fall des Wachtpostens geht es aber um eine einzige Rechtsordnung, nämlich die russische im Jahr 1839. Wenn man den Fall nach heutigem deutschen Recht beurteilt, kommt ein zweiter Unterschied hinzu. Wir haben unter dem Grundgesetz eine ausgeprägte rechtsstaatliche Normenhierarchie mit den Grund- und Menschenrechten als höchstrangigem Recht, dem Verfassungsrecht. Und das macht im Fall unserer Erzählung den Rückgriff auf die Radbruchsche Formel, auf den Konflikt zwischen materieller Gerechtigkeit und Rechtssicherheit schlicht entbehrlich. Ein solcher Rückgriff wäre methodisch verfehlt. Das Grundgesetz schützt das Recht auf Leben. Es hat damit auf die Verbrechen des Nationalsozialismus reagiert. Endlösung der Judenfrage, Vernichtung rassisch wertlosen und lebensunwerten Lebens. Das waren die Parolen. Das Grundrecht schützt zum einen den Einzelnen gegenüber staatlichen lebensbedrohenden Maßnahmen, zum anderen verpflichtet das Grundrecht den Staat, das Leben der Menschen zu schützen. Dementsprechend besteht bei erheblichen Gefahren für wesentliche Rechtsgüter für die Polizei eine Pflicht zum Einschreiten und zum Lebensschutz. Zu den wesentlichen Rechtsgütern gehören neben Leib und Leben der Menschen auch gewisse andere grundsätzliche und wesentliche Rechte. Aber hier geht es ja um Leib und Leben. ohne auf Einzelheiten der staatlichen Schutzpflichten und auch der Schutzpflicht für das Leben einzugehen, liegt das Ergebnis für unseren Fall ja auf der Hand. Der Staat ist zur Lebensrettung verpflichtet und darf nicht durch eine Dienstvorschrift für einen Wachdienst im Frieden eine lebensrettende Handlung durch einen Staatsdiener verbieten. Unter Berücksichtigung der rechtsstaatlichen Normenhierarchie lässt sich dieses Ergebnis noch genauer begründen. Unter der Verfassung stehen die Rechtsnormen der Legislative, der Gesetze, und unter den Gesetzen stehen die Rechtsnormen der Exekutive, Rechtsverordnung, Satzung und Verwaltungsvorschriften, wie hier die Dienstvorschrift für Soldaten. Das Soldatenverhältnis ähnelt dem Beamtenverhältnis. Der Beamte muss dienstliche Weisungen befolgen, außer er macht sich hierdurch strafbar oder er verstößt gegen die Menschenwürde. In vergleichbarer Weise muss der Soldat dienstliche Befehle unverzüglich ausführen, es sei denn, sie verletzen die Menschenwürde oder erfüllen Straftatbestände. Nun ist eine militärische Dienstvorschrift nichts anderes als ein abstrakt genereller Befehl. Da das Recht auf Leben Teil hat an der grundgesetzlichen Garantie der Menschenwürde, ergibt sich schon hieraus, dass der Soldat Postnikow in der konkreten Situation die Dienstvorschrift an seinem Platz zu bleiben gar nicht mehr befolgen musste. Überdies hätte er, wenn er an seinem Platz geblieben wäre, einen Straftatbestand erfüllt. Das Strafgesetz stellt nämlich die unterlassene Hilfeleistung unter Strafe. Der Tatbestand lautet, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten ist, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Fraglich ist allenfalls, ob die Lebensrettung dem Soldaten nicht zumutbar war, weil er dadurch eine andere wichtige Pflicht verletzt hätte. Das Kriterium der Zumutbarkeit erfordert nach allgemeiner Meinung eine Abwägung der kollidierenden Güter und Interessen. Und dass dabei das Gut des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs, sofern durch seine Verletzung nicht selbst Menschenleben gefährdet werden, hinter dem Gut der Rettung eines Menschenlebens zurückzustehen hat, liegt wiederum auf der Hand. So zeigt sich, dass die Humanität, für die Nikolai Lieskow in seiner Erzählung der Wachtposten plädiert, in der Rechtsordnung des demokratischen Verfassungsstaats, wie eben auch im Grundgesetz, verwirklicht ist. In der nächsten Folge bleiben wir noch einmal im zaristischen Russland. Der Roman Der Reparierer von Bernard Malamud aus dem Jahr 1966 zeigt, wie die Strafverfolgungsorgane und die Justiz Anfang des 20. Jahrhunderts im zaristischen Russland im Dienst von dessen reaktionärer und antisemitischer Politik stehen.